Moin aus Norddeutschland. Hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neuapostolischen Kirche mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Ich bin heute zu Gast in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lea Heide. Mein Gesprächspartner ist Alexander Wilken. Er ist 44 Jahre alt, Pastor dieser Kirchengemeinde und er ist Gefängnisseelsorger in Bremerhaven. Ich habe mich mit ihm getroffen, um über die besonderen An- und Herausforderungen in der Gefängnisseelsorge, über Nöte und Sorgen der Inhaftierten, über Corona im Blick auf die Arbeit der Gefängnisseelsorge und auch über die Anforderungen an einen Gefängnisseelsorger zu sprechen. Mein Name ist Wolfgang Adomeit und ich heiße Sie herzlich willkommen. Moin! Lieber Herr Wilken, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung in die Lukaskirche, wo wir hier zusammensitzen. Wenn wir über die Gefängnisseelsorge sprechen, so klingt das sicherlich für den einen oder anderen Zuhörer sehr spannend. Und viele haben vielleicht auch so Bilder im Kopf, wie diese Arbeit aussieht. Ob das immer so stimmt, wollen wir klären. Doch zunächst die Frage, wie sieht Gefängnisseelsorge im Alltag aus?
Ja, also ich habe unterschiedliche Aufgaben in meinem Alltag integriert, die ich dort wahrnehme. Zunächst einmal besuche ich die Beamtinnen und Beamten in der Stationsleitung und an ihren Arbeitsplätzen. Dann besuche ich die Gefangenen an ihren Arbeitsplätzen in den Werkstätten. Ich besuche sie aber auch auf den Stationen, also in ihren Hafträumen, wo sie wohnen, und meinen Rundgang beschließe ich dann immer, indem ich noch in die Freistunde gehe, also in den Hof, wo ich dann die Gefangenen in ihrer Freizeit noch einmal aufsuche. Und ein zweiter Teil ist die Sprechstunde, das heißt, Gefangene können einen Antrag bei der Stationsleitung stellen, dass sie mit mir ein Vier-Augen-Gespräch wünschen. Dann hole ich sie von ihren Hafträumen ab und begleite sie in mein Büro und spreche dann dort in diesem geschützten Raum mit ihnen.
Sie sind also nicht nur für die Inhaftierten zuständig, sondern auch für das Aufsichtspersonal oder für das Gefängnispersonal.
Ganz genau. Ich bin nicht Gefangenenseelsorger, sondern Gefängnisseelsorger. Das heißt, ich bin für alle Menschen zuständig, die in diesem Gefängnis arbeiten und leben, also für die Beamtinnen und Beamten und für die Gefangenen, für beide gleichermaßen.
Wenn ich Sie frage, was ist eigentlich Ziel der Gefängnisseelsorge, was würden Sie dann sagen?
Das Ziel meiner Arbeit ist die Begleitung der Menschen im Gefängnis. Und dazu schafft der Staat einen Freiraum hinter Gittern, kann man sagen. Das heißt, es gibt einen rechtlichen Rahmen, der mir diese Seelsorge ermöglicht. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich ein Zeugnisverweigerungsrecht habe. Das heißt, ich muss nicht vor Gericht aussagen. Und darüber hinaus muss ich Straftaten, die mir bei der Wahrnehmung meines Dienstes bekannt werden, nicht zur Anzeige bringen.
So dieses klassische Beichtgeheimnis.
Ja, genau. Und darauf wollte ich hinaus. Das ermöglicht mir eben in meinem Dienst Schweigepflicht. Dadurch wird mir ein großes Vertrauen entgegengebracht. Denn Sie müssen sich vorstellen, im Gefängnis bedeutet es für Gefangene, sie können, wenn sie mit mir unter vier Augen sprechen, mir ohne Wenn und Aber vertrauen, mir alles sagen und es wird keinerlei Folgen haben. Das ist ein großer Freiraum hinter Gittern, den der Staat ermöglicht und den ich mit meiner Arbeit ausfülle.
Was mich zu einer weiteren Frage bringt, welche Herausforderungen stellen sich gerade vielleicht dadurch in Ihrer Arbeit?
Na, die größte Herausforderung ist das System an sich. Also die Justizvollzugsanstalt ist eine totale Einrichtung. Das heißt, der gesamte Alltag der Gefangenen wird kontrolliert. Und das ändert natürlich alles. Es gibt also natürlich Kameraüberwachung, Beamtinnen und Beamte. Es gibt eine festgelegte Tagesordnung. Das heißt, man kann jetzt nicht so lange schlafen, wie man will, sondern wird geweckt. Es gibt feste Arbeitszeiten, feste Zeiten für die Verpflegung und so weiter. Es gibt also einen durchstrukturierten Alltag. Und in den muss ich mich natürlich auch einfügen. Das heißt, wenn ich mit jemandem unter vier Augen sprechen will, dann geht das in bestimmten Zeitfenstern und in anderen geht es nicht. Das heißt, das System an sich ist schon eine große Herausforderung und natürlich auch die Frage, was dieses System mit allen Beteiligten macht. Es macht etwas mit den Beamtinnen und Beamten, die dort arbeiten. Es macht etwas mit den Gefangenen. Und das ist für mich die Herausforderung, damit umzugehen.
Es gibt ja so Erfahrungen aus einem klassischen Experiment. Da hat man Studenten, in Amerika war es, glaube ich, eingeteilt in Bewacher und Bewachte und hat dann mal geguckt, wie so die Interaktion auf der psychologischen und kommunikativen Ebene war. Und man musste dieses Experiment aber nach einiger Zeit abbrechen, weil es tatsächlich drohte zu eskalieren. Können Sie das nachvollziehen aus Ihrer Arbeit im Gefängnis?
Also dieses Studienergebnis finde ich in der JVA nicht wieder. Die Beamtinnen und Beamten sind gut ausgebildet, sie machen ihre Arbeit sehr professionell. Die Strafe für die Gefangenen besteht im Freiheitsentzug. Und zwar nur darin. Und Freiheitsentzug, das gewährleistet dieses System, also dass man nicht tun und lassen kann, was man will, sondern dort eingesperrt ist. Aber die Strafe besteht nicht in anderen sozialen Strafen. Also nur weil jemandem die Freiheit entzogen wird, heißt es nicht, dass man zu ihm unfreundlich sein muss. Und genauso wird es dort auch gelebt. Also es herrscht ein freundlicher Umgang, der natürlich auch immer dann seine Grenzen hat, wenn es beispielsweise zu Konflikten kommt. Und es gibt natürlich auch ein Machtgefälle, das ist ganz klar. Die Beamtinnen und Beamten haben die Schlüsselgewalt und eben nicht die Gefangenen. Das ist systembedingt. Aber die Strafe besteht im Freiheitsentzug und nur darin. Und das ist in der Freien Hansestadt Bremen, wird es auch hoch angesehen. So.
Wie fühlen Sie sich als Seelsorger von den Gefangenen angenommen?
Also es ist nicht so, dass die Gefangenen vor meiner Bürotür Schlange stehen, sondern es ist eine aufsuchende Arbeit. Das heißt, ich habe das ja vorhin beschrieben, ich besuche die Gefangenen an ihrem Arbeitsplatz, dort wo sie leben, dort wo sie ihre Freizeit verbringen, im Hof. Dadurch entstehen viele Tür- und Angelgespräche. Meine Erfahrung ist, dass es diese alltäglichen Begegnungen braucht, um zu einer tieferen Beziehung zu kommen. Also man muss sich einfach mehrfach über den Weg gelaufen sein, übers Wetter gesprochen haben, um auch über andere Dinge sprechen zu können. Die Hemmschwelle, einen Antrag zu stellen und zu mir ins Büro zu gehen und ein Vier-Augen-Gespräch zu führen, ist doch schon etwas höher. Das ist meistens etwas, was sich später im Lauf der Beziehung ergibt. Insofern ist es eine aufsuchende Arbeit, die ich da mache.
Kann man das auch so formulieren, dass Sie so ein Stück Normalität in den Alltag der Gefangenen bringen, weil sie von außen kommen, ein ganz anderer Ansprechpartner sind, mit ganz anderen Intentionen auch da sind?
Ein Stück weit repräsentiere ich die Öffentlichkeit. Also ich komme als Bürger in diese Einrichtung. Und ich sage immer, ich arbeite im System, aber ich gehöre nicht zum System. Das ist der große Unterschied. Und insofern haben Sie recht, ich bin ein Stück Öffentlichkeit dort.
Bei den Klischees mal zu bleiben. Es gibt ja immer mal wieder so, speziell vielleicht aus den Vereinigten Staaten, wo auch immer, So Berichte, wo ein Schwerverbrecher gefasst wird, ins Gefängnis kommt, da Jahre zubringt und sich innerlich bekehrt zu Jesus Christus, zum christlichen Glauben, zu Gott oder wie auch immer. Haben Sie sowas auch schon mal erlebt?
Also ein Bekenntnis zum christlichen Glauben ist nicht das Ziel meiner seelsorglichen Arbeit. Das Ziel meiner Arbeit ist die Begleitung. Es ist also eine ganz gegenwartsbezogene Arbeit. Natürlich wissen alle Beteiligten, dass man mit mir nicht nur über die Welt, sondern auch über Gott und die Welt sprechen kann. Und dafür bin ich offen. Das spielt auch in vielen Gesprächen eine Rolle. Das ist natürlich so. Aber das ist nicht das Ziel meiner Arbeit, sondern es geht darum, diese Menschen in diesem besonderen Umfeld zu begleiten, über ihre Sorgen und Nöte, über ihre Ängste und Hoffnungen zu sprechen, vielleicht zu einem tieferen Verständnis zu kommen. Aber es geht nicht darum, sie jetzt zu missionieren sozusagen. Der christliche Glaube ist weniger das Ziel, sondern eher die Motivation, warum ich dort bin. Ich tue das als Christ, als evangelischer Pfarrer, wende mich den Menschen im Gefängnis zu. Das wissen die auch. Und natürlich spüren sie das, und es kann auch dazu kommen, dass jemand zum christlichen Glauben kommt. Aber das ist nicht das vordergründige Ziel.
Ja. Finden im Gefängnis auch Andachten oder Gottesdienste statt, die Sie durchführen?
Ja, ich halte dort Gottesdienste ab, aber auch Workshops. Die Gottesdienste haben schon ein anderes Gepräge als draußen in einer normalen Kirchengemeinde. Natürlich spielt das Thema Schuld und Vergebung eine besondere Rolle im Gefängnis. Das muss meines Erachtens auch im Gottesdienst spürbar werden. Bei den Workshops, die ich anbiete, geht es meistens darum, Empathie zu fördern, also die Fähigkeit des Einfühlungsvermögens. Denn das ist etwas, was diese Menschen mit ihrer besonderen Biografie häufig nicht zur Verfügung haben.
Sind Sie für alle Konfessionen oder Religionen Ansprechpartner oder haben Sie auch noch Kollegen aus anderen Konfessionen oder Religionen?
Ich würde sagen, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung für meinen Dienst dort. Ich bin offen für alle Menschen in der Anstalt, unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit. Ich bin ja auch nicht in dem Sinne Gefängnispfarrer, sondern Gefängnisseelsorger.
Ja.
Und die Seelsorge ist für alle offen. Es gibt auch noch einen katholischen Kollegen vor Ort, aber natürlich kann die Anstalt nicht alle denkbaren Konfessionen abdecken. Insofern ist das eine Grundvoraussetzung, dass ich für alle offen bin und das auch deutlich kommuniziere, damit jeder weiß, jeder kann zu mir kommen. Und das ist auch der Fall. Also ich habe natürlich auch mit Muslimen Gespräche.
Welche spezielle Ausbildung braucht ein Gefängnisseelsorger?
Ich habe berufsbegleitend eine 2-jährige Weiterbildung gemacht, die mich für die Wahrnehmung der Spezialseelsorge qualifiziert. Und in meiner Landeskirche, der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, gibt es die Tradition einer psychoanalytischen Orientierung. Die Psychoanalyse stammt von Sigmund Freud. Und es gibt in unserer Landeskirche eben ein Ausbildungsprogramm, Seelsorge psychoanalytisch zu fundieren. Und das ist die Voraussetzung für meine Tätigkeit.
Wären Laien in der Lage, Sie zu unterstützen oder sich in ähnlicher Weise einzubringen?
Es gibt Laien, die Gruppen in der JVA leiten. Ich bin da etwas zurückhaltend, weil man nicht naiv in die JVA gehen darf. Also man muss natürlich berücksichtigen, wo man da ist, wie die Bedingungen sind und was das mit Menschen macht. Insofern bin ich da etwas zurückhaltend, ohne Vorbereitung in die JVA zu gehen.
Hat es jetzt in dieser Corona-Zeit, die uns ja seit 2 Jahren nahezu fest im Griff hat, jetzt vielleicht so ein bisschen ausklingen könnte, hat es da einen Wandel gegeben in Ihrer Arbeit in der Gefängnisseelsorge?
Also im Gefängnis gelten dieselben Regeln wie draußen, also die AHA-Regel, Abstand, Hygiene, Maske im Alltag, das ist auch dort der Fall. Es gibt eine Besonderheit bei Zugängen, also wenn Straftäter neu in die JVA kommen, dann müssen sie zunächst in Quarantäne. Und das bedeutet, dass sie für einige Tage isoliert werden. Und das ist eine Besonderheit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Und das kann auch eine persönliche Härte darstellen in den ersten Tagen.
Gerade zu Anfang, ne? Ja. Wenn man, sag mal, ins Gefängnis kommt und dann auch noch unter Quarantäne gestellt wird, also überhaupt keine Kontakte dann da sind. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Oder?
Es gibt natürlich Gefangene, die nicht zum ersten Mal in Haft sind. Insofern für die ist das nochmal etwas anderes als für jemanden, der jetzt zum allerersten Mal in Haft kommt. Die haben natürlich schon Möglichkeiten zu kommunizieren. Also es gibt eine Möglichkeit zu telefonieren oder Fernsehen zu schauen und so weiter. Aber es muss natürlich verhindert werden, dass sich das Virus in diesem geschlossenen System ausbreitet, und deswegen ist das eben notwendig.
Nun ist ja die Arbeit mit den Inhaftierten eine besondere Situation, und wir haben hier in Bremerhaven ja ein Gefängnis, das nicht, soweit ich weiß, für Langzeitinhaftierte da ist, sondern schon begrenzt von der Zeit her. Ist das richtig?
Bremerhaven ist eine Abteilung der Justizvollzugsanstalt Bremen, und in Bremerhaven sind Gefangene mit einer Haftstrafe bis zu 48 Monaten Dauer.
Und doch, 4 Jahre ist ja doch schon eine.
Das wird aber als Kurzhaftstrafe bezeichnet.
Gibt es Zusammenarbeit mit den örtlichen Seelsorgern außerhalb des Gefängnisses, vielleicht sogar ein Austausch, wobei die Datenschutz natürlich immer gewährleistet sein muss. Aber es könnte ja durchaus sein, dass vielleicht Sie von einem Ortsseelsorger angesprochen werden, Mensch, geh da mal hin, Kontakte oder irgendwie sowas.
Also das ist der Vorteil an meiner eigenen Stelle. Ich bin Gefängnisseelsorger und gleichzeitig auch Gemeindepfarrer. Insofern kann ich selbst so eine Brückenfunktion für die Gefangenen haben. Das heißt, wenn Gefangene entlassen werden aus der JVA, dann kann ich ihnen sagen, sie können auch zu mir in die Kirchengemeinde kommen, und dort können wir unsere Gespräche fortsetzen. Insofern kann ich selbst eine Brücke sein zwischen diesen beiden Welten, der JVA und dem Leben draußen, das sich dann anschließt.
Haben Sie in Ihrer Arbeit schon mal besonders spannende Situationen erlebt?
Ich finde jede Begegnung spannend, weil ich in andere Lebenswelten eintauche, auch in Lebenswelten, die mir persönlich eher fremd sind. Und das sind immer spannende Begegnungen.
Wenn Sie ins Gefängnis gehen, ist das ja ein Bereich, wo der sehr abgeschlossen ist, sehr abgeschottet nach außen. Haben Sie dann so ein bisschen Angst, wenn Sie ins Gefängnis gehen, dass Sie sagen, oh, hoffentlich komme ich hier auch wieder raus und hoffentlich passiert mir hier jetzt nichts oder irgendwie sowas? Sind da Besorgnisse bei Ihnen?
Also Angst ist ein schlechter Ratgeber, und ich habe auch keine Angst, wenn ich ins Gefängnis gehe. Ich würde sagen, Umsicht ist das richtige Wort. Also, dass man mit wachen Sinnen dort ist, dass man nicht gedankenlos durch die Anstalt geht, sondern weiß, was man tut. Das ist wichtig. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Nehmen Sie manche Dinge mit nach Hause oder haben Sie auch Möglichkeiten, die irgendwie loszuwerden?
Das mache ich natürlich. Also ich bin selbst in Beratung und reflektiere meine Arbeit in der JVA. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass ich auch darüber nachdenke, über die Gespräche, die ich dort führe. Insofern natürlich nehme ich Dinge mit nach Hause und verarbeite sie dann dort.
Kommen wir abschließend nochmal auf Ihre Freizeit zu sprechen. Entweder oder. Stadt oder Land?
Stadt.
Kirche oder Kino? Das ist für einen Pastor jetzt aber eine heftige Frage, ne?
Beides.
Fernsehen oder Lesen?
Beides.
Noch so eine Gewissensfrage. Bibel oder Krimi?
Bibel.
Sind Sie eher Eule oder eher Lerche?
Ich bin Frühaufsteher.
Lieber Hund oder lieber Katze?
Hund.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Kaffee oder Tee?
Kaffee. Oder ostfriesischen Tee.
Haben Sie ostfriesische Wurzeln?
Ich komme aus Ostfriesland, ja.
Ah ja, dann ist das eine Nummer. Das muss dann so sein, ja. Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade.
Nordseestrand oder Mittelgebirge?
Nordseestrand.
Kopf oder Herz?
Beides.
Was ist Ihr Lieblingsort?
Bremerhaven. Ich lebe hier sehr gerne und möchte auch noch einige Zeit hier bleiben.
Und Ihr Lieblingsland außer Ostfriesland?
Die USA.
Lieblingsessen?
Pizza.
Und Ihre Lieblingsfarbe?
Das ist eine gute Frage. Blau.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin, gerade für Ihre Arbeit auch im Gefängnis, Gottes Segen. Und Sie, liebe Zuhörer, finden diesen und natürlich weitere Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss, Herr Wilken.
Auf Wiedersehen.